Das gleiche in Grün Weekly am 15. Mai 2026. Ja, willkommen zu Das Gleiche in Grün Weekly am Freitag. Ich bin im Urlaub, deswegen gebe ich gleich weiter den Staffelstab an Timo Landner. Was hast du uns mitgebracht?
Den nehme ich direkt auf den Staffelstab. Ich habe eine Studie mitgebracht. Die Studie heißt Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Chancen der Circular Economy für die deutsche Industrie. Langer Titel. Das ist auch eine sehr fette Studie, muss ich dazu sagen. 172 Seiten insgesamt. Ich habe die noch nicht zu 100% durch und ich habe auf den letzten Seiten auch schon ein bisschen gesehen. Das interessiert mich auch nochmal. Das heißt, es kann sein, dass ich nochmal einen zweiten Teil daraus mache. Aber erstmal zur Studie. Die Studie ist von BCG, von der Boston Consulting Group und vom BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie. Ja, Moritz, du kennst mich. Immer wenn ich irgendwie was mit Circular Economy, eine neue Studie halt sehe, dann wird es direkt gedownloadet. Und Moritz, ich musste auch keine Daten hinterlegen. Ich konnte es direkt runterladen.
Yay!
Insofern.
Kurzer Einwurf. Es hat 7 weitere E-Mails gedauert, bis Reuters endlich aufgehört hat, mir E-Mails zu schicken.
Okay. Lass mal jetzt so stehen. Worum geht's? Die zentrale Botschaft. Circular Economy ist nicht nur Umweltpolitik, sondern Industrie- und Standortpolitik und dementsprechend ein echter Wirtschaftsfaktor. Zur Studie, die sagt nämlich, für Deutschland ist das besonders wichtig, weil die Industrie enorm viele Rohstoffe braucht. Deutschland setzt laut der Studie jährlich über 1,4 Milliarden Tonnen Materialien ein, ist die materialintensivste Volkswirtschaft der EU und einer der größten Rohstoffimporteure der Welt. Bei wichtigen Zukunftsrohstoffen wie beispielsweise Lithium, Nickel oder seltene Erden ist Deutschland teilweise zu mehr als 99% auf Importe angewiesen. Warum ist das dann halt so relevant? Ja, weil diese Abhängigkeit natürlich teuer und riskant ist. Ich denke, in diesen Tagen wissen wir alle, was es bedeutet, abhängig von irgendetwas zu sein. Wenn Lieferketten nämlich reißen, Energiepreise explodieren und geopolitische Konflikte eskalieren, dann gerät eben auch die Industrie unter Druck. Die Studie verweist darauf, dass Lieferengpässe 2021 in Deutschland zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führten. Die Botschaft lautet also, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist ein Mittel, um widerstandsfähiger zu werden. Und da sind wir auch schon, tada, bei der Resilienz. Die Kernthese der Studie ist, Circular Economy kann Wachstum, Resilienz und Klimaschutz gleichzeitig fördern. Die Autoren sehen darin nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema, sondern einen strategischen Hebel für Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und industrielle Stärke. Welche Potenziale nennt nun diese Studie? Sie modelliert einen sehr praxisnahen Entwicklungspfad, also keinen radikalen Umbau über Nacht, sondern eben Geschäftsmodelle, die heute schon tragfähig sind oder erst bis 2045 werden können. Dabei kommen sie zu mehreren Kernaussagen. Erstens. Die Bruttowertschöpfung der Circular Economy könnte von 60 auf bis zu 125 Milliarden pro Jahr steigen. Zweitens, bis 2045 könnten die identifizierten Kreislaufhebel kumuliert 700 bis 880 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung generieren. Drittens, bei der Energiewende wären laut Studie Einsparungen von etwa 38 Milliarden Euro möglich. Viertens, Importquoten bei seltenen Erden und strategischen Batteriematerialien könnten bis 2045 dramatisch sinken. Und fünftens, zusätzlich könnten ca. 11 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Und wo liegen jetzt nun die größten Chancen? Besonders viel Potenzial sieht die Studie in den Bereichen Maschinenbau, Bauwesen und Mobilität. Und außerdem betrachtet sie Energie und Textil als wichtige Felder für zusätzliche Wertschöpfung und mehr Ressourceneffizienz. Zu guter Letzt noch, was bremst das denn heute noch? Was bremst das heute noch aus? Die Studie sagt auch ziemlich klar, die Potenziale kommen nicht automatisch. Es braucht Investitionen, neue Infrastrukturen, digitale Lösungen und verlässliche politische Rahmenbedingungen. Für die Umsetzung der Roadmap veranschlagt die Studie rund 20 Milliarden Euro Einmalinvestitionen bis 2045 und davon etwa 8 Milliarden Euro für Recycling-Infrastruktur. Unterm Strich zeigt die Studie also, Circular Economy ist nicht bloß ein grünes Zusatzprogramm. Sie könnte zu einem wirtschaftlichen Sicherheitsnetz werden gegen Rohstoffknappheit, Preisschocks und fragile Lieferketten. Und das ist meine Studie der Woche. Und wie ich vorhin am Anfang schon angeteasert habe, wahrscheinlich werde ich nochmal einen zweiten Teil daraus machen, weil das sind jetzt die globalen Rahmen, die betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Rahmen. Es gibt noch weitere, viele interessante Fakten, wie ich so beim Überfliegen noch der letzten Seite gesehen habe. Darüber möchte ich auch nochmal separat berichten.
Was sagt denn die Studie? Wie viel der 20 Milliarden sind so empfohlen, in Beratungsdienstleistungen zu stecken?
Moritz, jetzt dein Turn aus dem Urlaub. Was hast du mitgebracht?
Ja, wir sind international unterwegs, also im Nachbarland, darum internationales Thema. Emissionshandel breitet sich global weiter aus. Die International Carbon Action Partnership, ICAP, hat ihren jährlichen Statusreport 2026 veröffentlicht. Die Kernzahlen des Reports: 41 Emissionshandelssysteme sind weltweit in Kraft. Sie decken ungefähr 26% der globalen Treibhausgasemissionen ab und das in Jurisdiktionen, die zusammen 63% des globalen BIP und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren. In 14 der G20-Staaten gibt es inzwischen einen Emissionshandel. Jetzt kann man natürlich einwenden, 26% Abdeckung, das ist überschaubar und die Systeme unterscheiden sich auch ganz erheblich in ihrer Strenge. Nur ein Teil arbeitet, wie zum Beispiel das EU-ETS, wie wir das kennen, mit einem absoluten Cap. Andere setzen auf Intensitätsziele, was so absolute Emissionssteigerungen natürlich weiter zulässt. Aber die Bewegungsrichtung ist über die letzten Jahre eindeutig, wenn auch die Entwicklung echt langsam war. Was sich jetzt in 2026 tut, drei neue nationale Systeme gehen in diesem Jahr an den Start. Und das in wirtschaftlich relevanten Ländern: Japan, Indien und Vietnam. Japan zum Beispiel, das hat mehrere Jahre ein freiwilliges Schema betrieben und führt jetzt verpflichtend ein nationales System ein. Es wird außerdem berichtet, 16 weitere Regierungen entwickeln oder prüfen ein ETS. In Lateinamerika haben Brasilien, Chile und Kolumbien ETS-Gesetzgebung verabschiedet und bereiten die Umsetzung vor. In Thailand und auf den Philippinen sind zentrale Gesetzgebungshürden auch genommen. Und auch da, wo es schon Systeme gibt, wird nachgeschärft. China hat angekündigt, sein nationales ETS von eben einem intensitätsbasierten auf einen absoluten Cap umzustellen, den Anwendungsbereich auszuweiten und Auktionierung einzuführen. Das ist eine sehr fundamentale Architekturentscheidung, die dann wirklich den Unterschied macht. Kalifornien, anderes Beispiel, hat sein System per Gesetzgebung bis 2045 verlängert. Klingt jetzt erstmal ganz gut. Zwei Abers sind zu nennen, denn erstens: intensitätsbasierte Caps und irgendwelche Hybridmodelle erlauben natürlich weiterhin absolute Emissionssteigerungen. Und China ist genau deshalb so ein wichtiger Testfall. Und zweitens warnt der Bericht selbst: Populismus, Bezahlbarkeitsdebatten, Handelskonflikte, das alles kann politische Unterstützung untergraben. Die politische Tragfähigkeit von ETS ist nicht garantiert und erfordert eben gezielte Anstrengungen beim Design, vor allen Dingen bei der Kommunikation und letztlich auch einer fairen Verteilung der Erträge. Trotzdem, ich finde, in einer Phase globaler Fragmentierung und heftigen politischen Gegenwinds beim Klimaschutz ist die stetige Ausbreitung des Emissionshandels eine der wenigen wirklich positiven Entwicklungen in der internationalen Klimapolitik.
Ich habe eine Kurzmeldung mitgebracht, und zwar PALU, das PALU-Programm. Das PALU-Programm ist ein Förderprogramm für die Wiedervernässerung von Moorböden und deren anschließende nachhaltige Nutzung. Denn entwässerte Moore gelten als besonders klimaschädlich. Deshalb ist ihre Wiedervernässerung ein zentraler Baustein für die Klimaneutralität Deutschlands bis 2045. Rund 90% der Moorböden sind derzeit entwässert. Das sind ca. 1,7 Millionen Hektar. Mindestens 1 Million Hektar müssen dringend wieder vernässert werden. Und bei relativ kleiner Fläche verursachen diese degradierten Moore derzeit jährlich 7% der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands. Moore, die eigentlich super Kohlenstoff speichern und auch Kohlenstoff speichern sollten, geben ihn stattdessen eben ab, weil ihre Entwässerung für die Landwirtschaft kurzfristig wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Ziel ist also, genau das umzukehren und Moore wieder als natürliche Kohlenstoffspeicher zu nutzen, denn darin sind sie eben richtig gut. Das Programm, das PALU-Programm, wurde im April 2026 vorgestellt und veröffentlicht. Das größte Moorvernässungsprojekt, das Deutschland je initiiert hat. Die Wiedervernässerung von einer Fläche so groß wie Berlin. Insgesamt etwa 1,75 Milliarden Euro werden dafür ausgegeben. Die Finanzierung kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds. endlich mal, Laufzeit der Mittel bis etwa 2029. Gleichzeitig sollen Land- und Forstwirte unterstützt werden, ihre Flächen künftig klimafreundlich auch zu nutzen, etwa durch sogenannte Paludikulturen, also nasse Landwirtschaft und daher auch der Name. Bis zu 100% der Wiedervernässungskosten für Moore werden für Grundstückseigentümer und Landwirte übernommen. Natürlich gibt es auch daran wieder Kritik. Landwirte beispielsweise kritisieren mögliche Ertragsverluste, wirtschaftliche Unsicherheiten neuer Nutzungsformen sowie Eingriffe in Eigentum und Nutzung. Zudem gelten Bürokratie und unklare Marktchancen als zentrale Probleme. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Rettung bzw. die Wiedervernässung der Moore ein richtiger und wichtiger Beitrag ist.
Klingt ja fast nach einem Infinite Money Glitch. Erstmal alles trockenlegen und dann sich für die Wiedervernässung bezahlen lassen.
Aber es ist meines Wissens nach, ich habe jetzt nicht komplett alles im Blick, aber könnte endlich mal ein Programm sein aus dem Klima- und Transformationsfonds, der auch irgendwie, da gibt es eine Relation zu dem, wo wir das Geld ausgeben.
Was damit was zu tun hat, ja. So, und zum Schluss ein Wunsch. Ich erzähle erneut von der Global Sustainable Logistics Survey. Da habe ich vor ein paar Wochen schon mal drüber berichtet. Das ist ein neues, großes Projekt von uns am CSLS der KLU zusammen mit dem Kühne Climate Center unter dem Dach der United Nations Decade of Sustainable Transport. Möchten wir eine große, globale, mehrjährige Studie zur Vermessung des Fortschritts der Dekarbonisierung des Transportsystems durchführen? Das machen wir auch tatsächlich gerade. Der Fragebogen ist online. Wir fragen nach professionellen Einschätzungen zu Dekarbonisierungslösungen und zu Fähigkeiten, die man dazu braucht. Es geht also gar nicht um irgendwelche geheimen Unternehmensdaten oder so, sondern um eure Einschätzung von Dingen. Global soll nicht nur ein schönes Label sein, sondern die Daten sollen wirklich aus den entlegensten Winkeln dieser Welt kommen. Wir arbeiten dazu mit wahnsinnig vielen verschiedenen Partnern zusammen, um das auch abbilden zu können. Warum machen wir das? Erstmal, weil es Spaß macht und uns das gereizt hat und außerdem der größere Punkt Transportlogistik bekommt, das haben wir gemerkt, relativ wenig Aufmerksamkeit bei so großen internationalen Organisationen. Wenn es da um Transport geht, kannst du davon ausgehen, da steht Personen-Individualverkehr drin und nicht Fracht. So, die Datenerhebung ist gestartet. Warum solltet ihr mitmachen? Also erstmal, weil ihr Teil von etwas sehr Großem sein könnt. Wir spenden für jede Teilnahme einen kleinen Betrag an eine NGO, die sich für Bildung von Mädchen in Entwicklungsländern einsetzt. Das ist aber tatsächlich ja eher so ein Token of Appreciation. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse eintragen möchtet am Ende, dann bekommt ihr auch vorab Zugriff auf die Ergebnisse. Ihr helft uns dabei sehr, eine globale Vergleichbarkeit herzustellen. Und warum solltet ihr außerdem mitmachen? Weil ich ganz lieb bitte, bitte gesagt habe. Also bitte, bitte. Link ist in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen.
So, liebe Leute, das war es dann auch für diese Woche. Den Moritz entlassen wir jetzt wieder in seinen Urlaub. Ne? Moritz, dir viel Spaß. Ruh dich gut aus. Nächste Woche geht's weiter. Ein kleiner Hinweis noch. Diese Woche hatten wir eine Folge veröffentlicht mit Rainer Schmidt von Schmidt Logistik. Hört auch gerne da rein. Ansonsten euch allen ein wunderschönes Wochenende und dann eben bis die Tage.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.